Nehemia, wenn eine Vision Wirklichkeit wird. Schon die sechste Woche beschäftigen wir uns jetzt mit diesem biblischen Buch. Und eigentlich ging es die ganze Zeit immer um eine Mauer, die gebaut werden soll. Und jetzt heißt heute die Überschrift dieses Sonntags, wie Erweckung entsteht. Klingt irgendwie ganz anders. Wir waren mehr bei, wie eine Mauer entsteht. Aber wir sind tatsächlich noch in der gleichen Geschichte. Aber mal so kurz zum Nachdenken, Erweckung, was verbindet ihr mit diesem Wort? Was ist Erweckung? Das gehört ja irgendwie nicht zu unserem Alltagssprachgebrauch. Erweckung, für manche steckt dahinter eine große Sehnsucht. Ach, wenn Gott mal wieder so richtig Erweckung schenken würde, und stellen sich dabei so vor, dass ganz viele Menschen auf einmal Gott neu folgen. Für andere hat Erweckung eher so einen überfrommen Klang vielleicht. Erstmal steht da Wecken drin. Erweckung, wach werden für Gott. Wach werden für Gott als Einzelner. Jeder erlebt vielleicht manchmal so Momente, wo er merkt, da werde ich neu wach für Gott. Und vielleicht auch als ganze Gemeinschaft. Gehen wir also zu Nehemia und gucken, was da passiert. In den letzten drei Wochen haben wir uns wirklich irgendwie von Anfeindung zu Anfechtung zu Ungerechtigkeit und lauter so unangenehmen Dingen geschleppt. Ich finde, das war ganz schön anstrengend, sich durch all das so durchzuwühlen. So viele Versuchungen, so viele Gefährdungen, so viele Ängste, so viel Extra-Einsatz. Aber jetzt, es ist vielleicht am Ende des letzten Predigtextes fast untergegangen, die Mauer ist fertig. Richtig fertig. Also auch die Tore drin. Wirklich fix und fertig. Die Baustelle ist geschlossen und die ganzen Menschen aus dem Umland, die ja gar nicht mehr nach Hause gegangen sind, weil sie aus Sicherheitsgründen mit in der Stadt übernachtet haben, die sind jetzt endlich wieder zu Hause. 52 Tage haben sie geschuftet am Stück und jetzt ist alles gut. Also, es wäre wirklich Zeit für die Einweihungsparty. Die kommt irgendwann später. Erst passiert etwas völlig anderes. Und da passiert etwas äußerlich und innerlich. Hören wir mal auf Nehemia 8, die ersten Verse. Das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu dem Schriftgelehrten Esra: Bring uns doch das Gesetzbuch des Mose, das der Herr Israel gegeben hat. Das war am ersten Tag des siebten Monats. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Versammlung. Sie bestand aus Männern, Frauen und allen, die mit Verstand zuhören konnten. Vom Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor daraus vor. Die Männer, Frauen und alle, die es verstehen konnten, hörten aufmerksam zu. Das ganze Volk folgte gespannt den Worten der Schrift. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer Holztribüne, die man für diese Gelegenheit errichtet hatte. Und bei ihm standen noch 13 Männer, deren Namen ich euch jetzt nicht extra vorlese, die merken wir uns sowieso nicht. Der Schriftgelehrte Esra öffnete das Buch, weil er erhöht stand, konnten es allen gut sehen. Als er das Buch öffnete, stand das ganze Volk auf. Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das Volk rief mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Sie knieten nieder und beteten den Herrn an, das Gesicht zur Erde geneigt. Dann erklärten die Leviten dem Volk die Weisung. 13 Leviten werden hier auch namentlich genannt, und dabei stand das Volk an seinem Platz. Die Leviten lasen also aus dem Buch mit der Weisung Gottes vor. Das geschah Abschnitt für Abschnitt. Dann folgte die Erklärung, sodass man das Vorgelesene verstand. Man kann sich diese Szenerie so richtig vorstellen. Irgendwo stand da so ein Podest, irgendwie zusammengezimmert, war vielleicht noch so ein restliches Baugerüst oder so. Und darauf stand nun dieser hohe Priester Esra, um ihn herum lauter Männer, und liest aus der Torarolle, aus dem Gesetz des Moses. Und drumherum gab es dann verschiedene Leviten, also Tempeldiener. Und die haben ich sag mal so in Kleingruppen, ne, haben die in Kleingruppen zusammengestanden und haben dem Volk das Ganze nochmal ausgelegt und erklärt, damit sie es richtig gut verstehen konnten. Ich finde das ziemlich bemerkenswert, was da passiert, denn wie gesagt, man wird jetzt erstmal denken, wir müssen die Mauer einweihen, aber das Volk kommt, die kommen aus freien Stücken und sagen, bring uns doch mal das Wort Gottes. Bring uns doch mal das Gesetz Gottes und lies uns vor. Also es ist nicht von oben angeordnet, so und jetzt müsst ihr aber mal wieder auf Gottes Wort hören, sondern irgendwas ist mit diesen Leuten passiert, dass sie selbst diese Sehnsucht haben. Irgendwie ist uns Gott ein bisschen abhanden gekommen. Wir müssen mal wieder in seinem Wort auftanken. Und sie versammeln sich dazu auch nicht im Tempel, was man ja normalerweise so sich vorstellen würde. Wenn man Gottes Wort hören will, geht man in den Tempel. Sondern nein, sie sagen das wirklich draußen auf einem Platz, am Wassertor heißt es hier. Und das war eine ganze Ecke vom Tempel weg in dem alten Jerusalem. Das war einfach ein großer Platz offensichtlich an der Stadtmauer, der sich für solche Versammlungen eignete. Und da mitten im Alltagsleben sozusagen, da mitten im Alltagsleben wird nun Gottes Wort gelesen. Und es ist wirklich erster Tag des siebten Monats, das ist wirklich ein paar Tage nur, nachdem die Mauer fertiggestellt ist. Und man merkt bei dieser Lesung, da passiert etwas. Hier wird beschrieben, wie Esra das Buch öffnet, muss ich da so eine Schriftrolle vorstellen, und alle stehen auf. Alle stehen auf, weil sie spüren, das ist jetzt etwas Besonderes. Und Esra lobt erstmal Gott und alle rufen Amen und sie heben die Hände und sie fallen auf die Knie und sie spüren erstmal, ja, jetzt passiert etwas ganz Neues. Und dann wird gelesen und dann wird gehört und dann wird verstanden. Das geschah Abschnitt für Abschnitt, dann folgte die Erklärung, so dass man das Vorgelesene verstand. Und auch bemerkenswert ist dabei, was da steht, wer zuhört. Auch nicht selbstverständlich damals. Männer und Frauen und alle, die sonst verstehen konnten. Also wahrscheinlich auch die größeren Kinder dabei und so. Also schon fast Familiengottesdienst, ne? Also alle dabei. Nicht nur die Männer dürfen jetzt mal, sondern nein, wirklich alle. Und da stehen sie und hören und dann heißt es weiter, als das Volk die Worte der Weisung hörte, fingen die Menschen an zu weinen. Sie fingen an zu weinen. Es wird nicht erklärt, woher dieses Weinen kommt, was der Hintergrund dieses Weinens ist. Aber ich stelle es mir vor, dass es auf der einen Seite erstmal eine tiefe Berührung davon ist. Wir sind wieder irgendwie mit Gott verbunden, auf eine Art, die uns vorher gefehlt hat. Und vielleicht ist dabei auch eine ganz tiefe Traurigkeit. Wir haben an Gott vorbeigelebt in der letzten Zeit. Wir hatten das gar nicht vor Augen, was er uns sagt. Es ist uns verloren gegangen und es tut uns weh und leid, dass wir daran vorbeigelebt haben. Sie haben wirklich so zugehört, dass es ihnen richtig nahe geht. Das Verstehen bleibt nicht irgendwie im Kopf, sondern das Verstehen erreicht ganz tief das Herz. Sie sind betroffen, sie sind traurig. Da ermutigten sie der Statthalter Nehemia und der Priester und Schriftgelehrte Esra. Zusammen mit den Leviten, die das Gelesene erklärten, sagten sie zum Volk, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Seid nicht traurig und hört auf zu weinen. Geht, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Gebt auch denen etwas, die nichts haben, denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten redeten dem Volk gut zu. Beruhigt euch, denn dies ist ein heiliger Tag. Seid nicht traurig. Da ging das Volk los, um zu essen und zu trinken. Man gab auch denen etwas, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Auf einmal ein totaler Switch in der Stimmung. Auf einmal wird es alles anders. Ein heiliger Tag. Seid nicht traurig. Je nachdem, wie so ein Priester und Hohepriester geprägt wäre, hätte ich mir ja auch vorstellen können, dass der sagt, endlich begreift ihr es. Endlich habt ihr verstanden, dass ihr an Gott vorbeigelebt habt. Nun tut Buße und geht noch tiefer in euch. Nein, nein, das sagt er nicht. Er sagt, ja, ihr habt es schon begriffen. Ihr habt es längst begriffen und jetzt ist das Grund zum Freuen. Freut euch an Gott, feiert eine Party und die ist wirklich mit allem Zip und Zap. Und es ist eben keine Mauerparty, weder weil eine Mauer fällt, noch weil eine Mauer gebaut ist, sondern es ist eine Party für Gott. Es geht um die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Gott, die neu wach wird. Eine Beziehung zu Gott, die viel wichtiger ist als der Buchstabe, der da steht, sondern diese Beziehung, die wieder da ist, das muss gefeiert werden. Das ist so wie frisch verliebt. Irgendwie war die Beziehung zu Gott so fade geworden und jetzt ist das wie frisch verliebt. Und wer mal frisch verliebt war, der weiß, so frisch verliebt sein, das macht wach. Da ist Energie da, da ist auf einmal eine ganz große Energie da, man will was tun, man freut sich, es kribbelt so und das passiert da an dieser Stelle. Da werden Menschen wach. Das ist Erweckung, Erweckung, die die Form einer großen Party hat. Richtig gutes Essen sollen sie sich leisten und süße Getränke trinken. Also so das Feinste vom Feinsten wird ihnen so vorgeschlagen. Und es sollen auch alle mitfeiern können. Also nicht, wer sich's leisten kann und wer gerade alles Gute im Haus hat, der macht jetzt eine schöne Party und die anderen, naja, die müssen halt mit dem klarkommen, was sie haben. Sondern man gab auch denen etwas, die nichts hatten. Alle sollen einbezogen sein, alle dürfen mitfeiern, mittendrin. Ich finde das total beeindruckend. Da hören Menschen Wort Gottes, sie verstehen es, sie begreifen es und das verändert auf einmal alles. Das verändert die ganze Stimmung, das ganze Lebensgefühl, das verändert auch die Gemeinschaft. Wir erinnern uns, vor kurzem war da noch eine ganz große Ungerechtigkeit zu spüren zwischen den Reichen und den Armen. Und Nehemia musste ganz klare Worte finden, dass nicht die einen die anderen ausnutzen und übervorteilen. Und hier ist es ganz klar, die werden mit einbezogen, die nichts haben. Die dürfen dabei sein und sie sollen und dürfen mitfeiern. Da, wo wir Gottes Wort verstehen, wo es uns wirklich berührt, da kann uns das verändern, da kann das Beziehungen verändern. Und es ist immer noch nicht vorbei. Es kommt Tag 2 des Tages, am zweiten Tag des Monats. Am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des Volkes, die Priester und Leviten beim Schriftgelehrten Esra. Sie wollten die Schrift noch besser verstehen. Also erster Tag, alle dabei und am zweiten Tag jetzt nochmal eine Sonderrunde für die Familienoberhäupter, die sagen, wir wollen das noch besser verstehen. Dabei stießen sie auf folgende Bestimmung in der Weisung, die der Herr ihnen durch Mose gegeben hatte. Während des Festes im siebten Monat sollen die Israeliten in Laubhütten wohnen. Daraufhin ließen sie öffentlich verkünden in allen Städten und in Jerusalem, geht hinaus auf die Berge, holt Zweige von edlen und wilden Olivenbäumen, von Myrten, Palmen und dicht belaubten Bäumen, baut daraus Laubhütten, so wie es vorgeschrieben ist. Das Volk ging hinaus und holte die Zweige. Alle bauten sich daraus Laubhütten. Einige bauten sie auf ihren Dächern, andere in ihren Höfen. Auch in den Vorhöfen zum Haus Gottes wurden Laubhütten errichtet. Weitere Hütten baute man auf den Plätzen am Wassertor und am Ephraimtor. Die ganze Gemeinde der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte darin. Das hatten die Israeliten bis zu diesem Tag lange nicht mehr so gemacht. Seit der Zeit von Josua, dem Sohn des Nun, hatten sie solche Hütten nicht gebaut. Entsprechend groß war ihre Freude. Jeden Tag las Esra aus dem Buch mit der Weisung Gottes vor, vom ersten bis zum letzten Tag. 7 Tage lang feierte man das Fest. Am 8. Tag fand die Festversammlung statt, so wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Wow, Sie können nicht genug kriegen vom Wort Gottes. Und sie tun das, was da steht. Der 7. Monat war tatsächlich traditionell so ein Monat mit vielen Festen und irgendwie war dieses Bewusstsein wohl noch da, aber scheinbar waren diese Feste oder das Laubhüttenfest etwas, naja, im Tempel. Die Priester, die machten das schon. Die sorgten schon dafür, dass die Feste ordentlich und richtig gefeiert werden. Aber hier begreifen sie, das hat etwas mit uns zu tun. Wir selbst sind aufgefordert, Laubhütten zu bauen. Und es steht da, die ganze Zeit ist das noch nicht passiert. Viele hundert Jahre, aber jetzt wieder. Das ist so, wir wollen nochmal einen ganz neuen Anfang machen. Wir wollen nochmal bei Mose und Josua anknüpfen, da ganz am Anfang, wo alles anfing. Und all das, was zwischendurch schiefgelaufen ist, das darf ruhen. Wir fangen noch einmal ganz neu an. Und dieses Laubhüttenfest wird gefeiert nochmal 7 Tage lang, also nach dem ersten Fest gleich nochmal ein zweites Fest, immer noch nicht Einweihung der Mauer. Aber Freude an Gott und jeden Tag liest Esra aus dem Wort Gottes vor. Sie werden so richtig getränkt davon, empfinde ich in diesen Tagen. Es durchfließt sie so richtig. Und das Feiern hört einfach nicht auf. Mika hat es vorhin schon gefragt. Hast du mal Gottes Wort gefeiert? Wie ist das? Wie geht es dir mit dem Wort Gottes, mit der Bibel? Ist das eher so eine Pflicht oder etwas, was, irgendwann mal vorkommt? Oder hast du wirklich neulich mal so eine richtige Bibelparty gefeiert? Ich weiß nicht, ich glaube, so wie da kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Aber vielleicht gibt es ja doch das so im Kleineren, dass du gemerkt hast, da hat mich mal ein Bibelwort ganz tief berührt. Da ist tatsächlich etwas in meinem Herzen angekommen. Da habe ich nicht nur mit dem Kopf verstanden, sondern mit dem Herzen. Da bin ich vielleicht traurig geworden oder ich bin ganz fröhlich geworden oder ich habe Mut bekommen. Und da war ein Wort, das hat mich aufgerichtet. In einer bestimmten Situation oder sogar ein Wort, was zum Lebensbegleiter geworden ist. Nachher in der Lobpreiszeit haben wir die Möglichkeit, auch da vorne steht ein Mikro und dann kann man auch zwischen den Liedern einfach mal so Worte, Bibelworte vorlesen. Ein Bibelwort, was dich berührt hat und wo du sagst, das möchte ich einfach teilen. Einfach nur so, Bibel pur, dass wir mithören können. Ein Satz in diesem Text, in diesem ganzen langen Kapitel, der ist ganz am Anfang schon gefallen für die Geburtstagskinder. Aber ich glaube, der gilt nicht nur für Geburtstagskinder, sondern der gilt für uns alle. Die Freude, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft. So die alten Lutherhörer, die haben das so im Ohr. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und bei die Freude ist Stärke, bei Stärke kann man so an, jetzt kann ich so richtig lospowern denken. Und ich fand es dann sehr bemerkenswert, dass dieses Wort, das da für Stärke steht, das ist gar nicht so eine Stärke, die lospowert und jetzt alles Mögliche schafft und angeht, sondern wenn man genau hinguckt, dann steht da eigentlich die Freude an Gott, sie ist eure Bergfestung, also eure Zufluchtsstätte. Das ist eine Stärke, man kann sich dann so richtig so dicke Mauern vorstellen, das ist ein Ort, wo man sich verstecken kann, ein Ort, wo man sich bergen kann. Ein Ort, wo man feste Mauern im Rücken hat, die einen schützen. Und wo man aus der Freude an Gott so eine tiefe Sicherheit bekommt. Eine Stabilität, eine Geborgenheit, die durchs Leben trägt. Die muss sich nicht zwingend in großen Taten äußern. Aber sie gibt einfach einen festen Boden, einen sicheren Halt. Und in dem Zusammenhang finde ich es noch mal ganz besonders spannend, was dann passiert bei den Laubhütten. Die Menschen haben entdeckt, die Freude an Gott, Gott zu feiern, Das ist eine neue, feste, zuverlässige Basis ihres Lebens. Und dann verlassen sie für ein paar Tage ihre festen Häuser und ziehen in Laubhütten. Und diese Laubhütten, die sind auch ein bisschen Erinnerung an das damals in der Wüste. Da haben wir in Hütten und Zelten gelebt, da hatten wir nichts Festes, da hatten wir keine menschliche Sicherheit, die uns durchgetragen hat. Da waren wir voll auf Gott angewiesen. Und dieses in den Laubhütten wohnen für eine Woche, das ist nochmal so ein Stück Erinnerung an diese Unsicherheit, an dieses Wagnis, mit Gott unterwegs zu sein. Heute würden wir das vielleicht ein Mikroabenteuer nennen. Manche Leute machen das ja, und es fängt dann vielleicht an, und das kennt vielleicht manchmal mancher, der sagt, und wenn wir die Nacht sagen im Sommer, wir zelten mit unseren Kindern im Garten. Das ist nichts Gewaltiges, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie Laubhütten. Man geht mal raus aus dem ganz Gewohnten, es kribbelt ein bisschen, man weiß, es ist anders, man ist näher an der Natur. Und es fühlt sich anders an, man hat andere Geräusche, man weiß nicht so genau, wie die Nacht wird. Man schläft ein bisschen anders, wenn man da draußen schläft. Und ich merke das, ich habe mich gleich auch an diverse Zelturlaube erinnert, wo ich merke, ja, da ist es anders, wenn es dann regnet oder wenn es gewittert. Das fühlt sich ganz anders an als im festen Haus. Mir fiel die Strophe aus einem alten Adventslied ein: Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen, mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen, denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. Und da finde ich das ganz spannend, wie das in dem Text zusammenkommt. Sie entdecken einen neuen Halt, eine neue Stärke, eine neue Sicherheit in Gott, und sie wagen es, sich für ein paar Tage aus den festen Mauern ihrer Häuser hinauszubegeben. Es ist nicht so, dass Gott generell was gegen Häuser hätte. Nein, das war ja das Versprechen des neuen Landes, als sie da hineingekommen sind. Da werdet ihr sicher wohnen in eigenen Häusern. Und im Exil hatten sie sogar ausdrücklich den Auftrag bekommen von Gott: Baut euch Häuser und wohnt darin. Aber von Anfang an, schon im 5. Buch Mose, wird auch mitgesagt, dass in den Häusern eine Gefahr steckt. Wenn du sicher wohnst in dem Haus, für die damals, was du noch nicht mal selber gebaut hast, dann pass auf, dass du Gott nicht vergisst. Da, wo wir unsere eigenen Sicherheiten haben, unsere eigenen vier Wände, auf die wir uns verlassen können, da kann das ganz leicht passieren, dass wir unserer eigenen menschlichen Sicherheit so sicher sind, dass wir uns gar nicht mehr auf Gott verlassen. Und vielleicht ist es für dich an irgendeiner Stelle dran. Es muss ja nicht gleich der Ruf nach Afrika in die Mission sein. Aber so ein Mikroabenteuer mit Gott an irgendeiner Stelle zu merken, vielleicht nur auf Zeit, ich verzichte auf etwas, was mir sonst Sicherheit gibt, und verlass mich drauf, dass meine Stärke und mein Schutz bei Gott sind. Vielleicht fällt dir im Weiterdenken etwas ein, wo du sagst, ja, an der Stelle, da möchte ich es wagen, da baue ich meine Laubhütte und sehe zwischen den Zweigen die Sterne und spüre den Wind und vielleicht sogar den Regen, aber ich erlebe auch Gott ganz neu. Denn die Freude am Herrn, das ist es, was euch Schutz und Kraft gibt. Amen.